da machen sich auch meine ganzen Kollegen und Kolleginnen aus dem Ausland immer drüber lustig, die Deutschen mit ihrer Datensicherheit. Also das nimmt ja wirklich teilweise absurde Züge an. Also selbst wir sind ja mittlerweile, wir tracken absolut nichts. Alle Apps kannst du offline spielen. Es gibt eigentlich nichts Sichereres, was du deinem Kind geben kannst. Und trotzdem müssen wir uns permanent rechtfertigen.
Yay Momente mit, das ist der Podcast, bei dem du alles über das Geheimnis zum Glücklichsein erfährst. Ich spreche mit Menschen, die Leidenschaft für Veränderung mitbringen. Viele davon ziehen gleichzeitig Kinder und ein Startup groß. Wie finden sie dabei ihr Glück und was kannst du davon lernen? Hier geht es um Wendepunkte, Lebensträume und Inspirationen, die mehr Yay-Momente in dein Leben bringen. Ich bin Imme und ich freue mich, dass du zuhörst. Herzlich willkommen zum Yay-Podcast, heute mit Timo Dries. Timo ist einer der beiden Geschäftsführer von Fox & Sheep. Fox & Sheep entwickelt digitale Produkte für Kinder. Mit ihren 30 Apps hat das Studio weltweit inzwischen 40 Millionen Downloads erreicht. Von Timo möchte ich gleich wissen, ob hinter den digitalen Fox & Sheep Produkten eigentlich ein Bildungsauftrag steckt. Wir sprechen außerdem darüber, ob eine App mehr kosten darf als ein Heft mit Paw Patrol und Peppa Pig und beleuchten das Thema Medienumgang bei Kindern und bei Eltern. Timo, ganz herzlich willkommen im Yay Podcast. Ich habe es gerade schon gesagt, bei Fox & Sheep entwickelt ihr digitale Produkte für Kinder ab 3 Jahren. Was denkst du denn, bieten digitale, interaktive Produkte für Kinder nicht nur andere, sondern auch ganz neuartige und bessere Möglichkeiten zum Lernen?
Also erstmal hallo, schön bei dir zu sein. Das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Also ich würde pauschal nie sagen, das ist besser. Ich glaube, es eröffnet einfach Möglichkeiten, die es vorher nicht gab. Und bietet Kindern oft einen einfachen Zugang zu Themen, in die sie vielleicht nicht so reinfinden würden. Also mein liebstes Beispiel da ist eigentlich zum Beispiel, wenn du auf irgendeine digitale Art und Weise zeichnest. Wenn Kinder sich in der Schule ausprobieren oder im Kunstunterricht Sachen machen müssen, haben sie immer die Hürde, dass sie auch die Technik erlernen müssen.
Ja, stimmt, ja.
Also die haben vielleicht, ich sehe das bei meinen Kindern, die haben genau im Kopf, was sie eigentlich malen wollten und die sind sehr malbegeistert, schon seit sie sehr jung sind und sind dann immer relativ schnell an die Grenze gestoßen, dass sie zum Beispiel also einmal mit dem Pinsel und den Wasserfarben nicht so zurechtkommen wollten oder das Ergebnis nicht so waren, wie sie es im Kopf hatten. Und zweitens ist halt irgendein Strich daneben gegangen und den kriegst du dann erstmal nicht mehr weg.
Ja, das stimmt.
Und dann war die Frustration total groß. Und natürlich müssen Kinder auch lernen, mit Frustrationen umzugehen. Aber zum Beispiel in dem Kontext, wenn sie dann halt einfach mit dem Finger auf dem Tablet malen, merkst du, dass sie sich auf eine ganz andere Art und Weise kreativ ausleben können. Und ich finde, das sind die Momente, wo es spannend wird. Weil ich natürlich super oft in den letzten Jahren immer gefragt wurde, so, ja, aber sollen jetzt Apps Bücher ersetzen oder sowas? Und da kann ich ganz klar sagen, so nein, auf gar keinen Fall. Wir müssen immer gucken, was sind die Vorteile, die das jeweilige Medium mit sich bringt.
Ja, ich denke auch, man braucht beides.
Und ich glaube deswegen, genau, und ich glaube, es gibt auch einfach, muss man sagen, ganz viele digitale Produkte, die einfach nicht fürs Medium gedacht sind, sondern da wurde einfach geguckt, wie kann ich unseren Content zweitverwerten?
Ja.
Ne, und dann werden halt auf relativ unelegante Weise Bücher in Apps irgendwie dargestellt oder sowas. Und das ist natürlich, bringt es überhaupt keinen Mehrwert.
Ja.
Ne? Also muss man sich ja auch fragen, was kann ich denn digital machen, um Lesen zu unterstützen zum Beispiel?
Ja.
Was kann Lesen auf dem Tablet dem Kind bringen im Gegensatz zum Lesen im Buch? Und das sollte es natürlich nie ersetzen, sondern wirklich einfach schauen, was sind die Vorteile, die wir ausnutzen können.
Ja, ich denke auch.
Und da gibt es super
viele. Man muss es immer so aus der Perspektive des Mehrwerts sehen und nicht aus dem Markteroberungssegment. Also ganz oft werden, glaube ich, einfach digitale Produkte erschaffen, weil man sich denkt, ja, Bücher sind jetzt nicht mehr ganz so in, deswegen müssen wir ein anderes Trendprodukt gestalten, aber auch immer mit diesem Hintergedanken, weil es uns mehr Geld bringt, weil vielleicht Bücher nicht mehr genug verkauft werden. Und dadurch entstehen genau diese crappy Produkte, die eigentlich keiner braucht und die einfach nicht besser sind als zum Beispiel ein klassisches Buch.
Ja, kann ich so unterschreiben.
Erzähl uns doch mal zum Einstieg, wie du eigentlich Entwickler für Kinder-Apps geworden bist. Hattest du schon immer diesen Wunsch, in die Richtung zu gehen oder kam das durchs Papa-Sein?
Ja gut, also meine Vita ist ja ein bisschen durchwachsen. Wir haben ja kurz im Vorgespräch schon drüber gesprochen. Ich habe ja in Paderborn studiert und zwar populäre Musik- und Medienwissenschaften. Das heißt, ich habe jetzt überhaupt nichts in dem Bereich studiert und viele denken ja auch immer, wenn es heißt, ja, der Timo macht Kinder-Apps, ich wäre Programmierer oder sowas, ich bin auch ein totaler Technik-Grubi. Also dafür gibt es ja Developer bei uns und Entwickler und Entwicklerinnen, also das muss ich gar nicht machen.
Okay, ich dachte tatsächlich auch, dass du so an der Schnittstelle wärst oder und dann auch vielleicht immer in dem Bereich irgendwie keine Ahnung, früher ein Praktikum gemacht hättest und da dann so hängen geblieben bist.
Genau, so kam es dann. Ne? Also ich musste ein Praktikumssemester in Berlin machen. Das habe ich als Musiker damals in einem Berliner Club gemacht. Und ein anderer Freund von mir war bei MTV. Und der rief mich dann irgendwann an und sagt so, also damals war ja das große Haus und da war MTV, Viva, Comedy Central und Nickelodeon. Und er rief an und sagt so, ey, dein Praktikum ist doch bald vorbei und du hast ja noch Zeit in Berlin und bei Nickelodeon suchen die jetzt schon ewig lang einen Praktikanten oder Praktikantin für das Online-Team. Und eigentlich der Einzige, der mir einfällt, der halt so nerdig ist, so, der sich mit der Cartoons guckt und sich mit Comics auskennt und so ein Kram, weil das einfach ein großer Fable schon immer von mir ist. Ich glaube, weil meine Mutter relativ früh, also meine Mutter hat es sehr supportet, dass auch Comics Kultur sind, zum Beispiel.
Ja, sind sie auch. Ja.
Genau, ich bin mit sehr, sehr viel Comics aufgewachsen und so und habe sehr, bis dato sehr unnützes Wissen an Popkultur und sowas. Genau,
und da haben sie gesagt, du bist unser Mann, wenn jemand, dann du.
Tatsächlich war das so und damals bei Nickelodeon ist halt, das war gerade der Launch von Avatar Last Airbender damals, was ich immer noch sagen muss, ist eine der besten Kindersendungen, die in den letzten 20 Jahren geschrieben wurde und produziert wurde und da musste ich dann einen Test dazu machen damals zu dem Thema und habe dann erst gemerkt, wie großartig das ist und habe mich da dann sehr, sehr reingenördet und so und ja, habe mich dann bei Nickelodeon sehr zu Hause gefühlt und so bin ich quasi in diesen Kinderbereich reingestolpert und online war eigentlich nur das Beiwerk. Das war halt damals, was gab es damals? MySpace und sowas. Ja, damit habe ich mich ausgekannt. Und so bin ich dann da halt gelandet und die haben mir dann das Volontariat da angeboten. Dann musste ich noch schnell fertig studieren und dann bin ich zurück zu Nickelodeon gegangen und war da dann 2 Jahre und eine andere Kollegin ist damals dann von Nickelodeon gewechselt zu einem Startup mit einem meines Erachtens total gruseligen Logo. Ich wusste auch nie genau, was die machen. Und das hieß Wooga. Und die schrieb mich irgendwann mal an und sagte, du, eigentlich wärst du genau das, was wir brauchen. Hast du nicht mal Lust, vorbeizukommen? Und dann bin ich da einfach mal hingegangen. Und Wooga war damals eine der ersten Firmen, die Spiele für Facebook gemacht hat.
Ah, okay.
Aha. Ja, also damals, als das so mit Farmville losging.
Ja, okay.
Und was... Also, kannst du mir noch einen Stock schicken? Ja. So, wir erinnern uns vage.
Ja, ja.
Genau, und dann bin ich da hingegangen und ich glaube, das waren ungefähr so 20, 30 Leute damals in Berlin-Mitte saßen, die in so einem großen Einraumbüro. Mhm. Und ich habe damals den Chef getroffen und war total beeindruckt und habe gedacht, das ist eine Person, für die ich arbeiten will. Also eigentlich egal, was ich da erstmal mache. Und tatsächlich bis zu dem Tag, als ich angefangen habe, dann wusste ich auch gar nicht genau, was ich da machen werde.
Ja, witzig.
Und so war ich dann Produktmanager für ein Facebook-Game und musste mir da die Figuren ausdenken, die Grafiker handeln, anfangen, Konzepte zu schreiben, was ja am Anfang auch relativ ähnlich war, wie was ich bei Nickelodeon, habe ich auch kleine Spiele konzipieren müssen, Webseiten konzipieren und so. Genau, und so bin ich in dieses ganze Game-Ding plötzlich reingeschwappt und hatte dann quasi... Auf der einen Seite Kinderkram schon mal gemacht, auf der anderen Seite dann die Game-Sachen. Dann war ich bei Wooga 5 Jahre. Das hatte ich, glaube ich, nie geplant. Und bin da durch eine sehr, sehr gute Schule gegangen, was User-Testing angeht, was Zahlenauswertung angeht, wie trackt man was und so weiter. Also war wirklich unglaublich, was man da gelernt hat. Und nach 5 Jahren war Wooga dann auch bei, ich glaube, 330 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Wow. Und da habe ich damals Verena getroffen und Verena hatte Fox & Sheep gegründet ein paar Jahre zuvor und war gerade von Haber gekauft worden und suchte jemand, der sich für den Produktbereich, der verantwortlich sein wird für die Weiterentwicklung neuer Produkte. Und mittlerweile war ich auch Papa geworden.
Ja, ja.
Also Clara gab es da damals schon. Und es gab einfach so Momente, an denen ich auch einfach hinterfragt habe, ob das noch gut ist, was ich da gerade mache. Also einmal war es schon so ein bisschen, ist so eine Routine eingekehrt und ich glaube, das ist nie gut, wenn so eine Routine vor allem im kreativen Job einkehrt und dann gab es auch einfach so Momente, also das ist mir neulich erst wieder eingefallen, ich hatte das so ein bisschen verdrängt, jemand rief mich an und sagt, schalt mal auf RTL 2, ich glaube RTL 2 war das und da lief Frauentausch damals und da war eine Frau und die spielte ein Spiel, was ich entwickelt habe.
Ach echt?
Und im ersten Moment lacht man so drüber, ne, und denkt so, ha, lustig und so. Und dann habe ich mir diese Folge online dann ganz angeguckt und da hat halt das Kind dieser Frau drüber gesprochen, dass es sich so vernachlässigt fühlt und die Frau die ganze Zeit nur vom Computer hängt und Spiele spielt. Und natürlich ist es nie die Absicht. Und aber klar, also da fängt man schon an zu hinterfragen, ist das irgendwie cool, was ich gerade mache? Ist es das, was ich machen will?
Ja, gerade wenn man selber
klar, Papa geworden ist. Das kann mit allem passieren. Ne? Also das ist jetzt... Und dann gab es auch so einfach so Sachen. Ich habe dann an einem Spiel gearbeitet und da ging es darum, dass man halt Aliens abschießen muss. Und da war dann mein Job zu überlegen, wie klingt es, wenn ein Laser einen menschlichen Körper
trifft? Okay, ja.
Wie klingt es, wenn ein Laser auf eine, was weiß ich, auf einen Alien-Körper trifft? Wie klingt es, wenn ein Maschinengewehr? Also, wo du denkst, so, dann bin ich abends heimgegangen und habe gesagt, das ist mein Job. So, will ich das meiner Tochter jetzt erzählen? So, klar, ich kann das und es fällt mir leicht, aber es macht mir das nicht, was ich mache.
Ja, klar. Ja, aber man wächst da auch wirklich so raus, ja. Ich glaube, das ist auch normal, dass man, wenn man so länger in der Firma ist, dass man am Anfang viel lernt, dann ist man der beste Inputgeber, aber irgendwann wächst man dann auch selber raus, weil die Firma sich verändert durch die Mitarbeitergröße, durch den Markt, durch viele verschiedene Dinge.
Ja, das kam alles zusammen. Und als ich dann Verena getroffen habe, fand ich einfach super cool, was die gemacht haben und habe gleichzeitig gemerkt, ich glaube, ich kann extrem viel einbringen, weil ich eben durch diese WUGA-Schule gegangen bin. Und während ich bei WUGA eigentlich immer den Ruf von so einem Hippie hatte, ne, weil da waren halt richtig, richtig arge Zahlenschubser da. Die haben vor ihren Excel-Tabellen gesessen und nichts anderes gemacht. Also wenn du mal so ein Spiel, so ein Balancing für so ein Facebook-Spiel gemacht hast, das ist so nerdy. Das war ja gar nicht meins. Ne? Also ich habe mir lustige Sachen ausgedacht und Spielkonzepte überlegt und sowas. Und das war dann lustig. Und dann bin ich in diese ganze Kinder-App-Szene reingekommen. Und weil ich eben diesen Background hatte, galt ich da relativ schnell als der harte Hund, was halt auch total lustig war.
Hast du so die Seiten
aber da habe ich gemerkt, ich kann total viel einbringen, weil einfach vieles von dem Know-how, was man bei den Casual Games, Social Games gelernt hat, man damit reinbringen konnte. Ja. Also zum Beispiel, wie macht man eigentlich richtig User-Tests? Wie designt man erste Sessions? Also wie macht man Tutorials? Also es ist ja total wichtig, wie bringt man die Kinder in die App rein? Und du hast ja eben schon drüber geredet oder das kurz erwähnt. Viel wichtiger ist ja, wie kriegt man die Eltern in die App rein? Ne, weil die Kinder, die haben gar keine Berührungsängste. Ja. Die eigentlichen Berührungsängste haben die Eltern, aus diversesten Gründen. Ja. Ne? Und da wird es dann total spannend, weil im Moment haben wir, glaube ich, knapp 2,6 Millionen App nur im Apple App Store und ich glaube, das Dreifache im Google Play Store. Und ganz viele der Angebote sind ja umsonst.
Ja, das stimmt.
Und wenn dann die Eltern als die Gatekeeper ein Produkt ausprobieren und finden es nicht ansprechend oder, viel schlimmer, verstehen nicht, um was es geht.
Dann kaufen sie es nicht.
Dann löschen sie die halt und holen sich das nächste.
Ja, klar.
Und das waren alles Sachen, ich glaube, die haben viele, also der Kinder-App-Bereich, der war halt noch ja sehr in seinen Kinderschuhen und vieles geschah da auch sehr naiv, weil einfach Eltern dachten, das ist doch ein cooles Feld und ich will was Schönes für meine Kinder machen. Und die hatten dann oft Background, entweder ein Business-Background oder in Illustration oder so, aber tatsächlich in App-Entwicklung gab es gar nicht so viele, die da wirklich irgendwie einen Background hatten. Und so kam das, glaube ich, ganz cool alles zusammen.
Ja, verstehe.
Und ist zu dem geworden, was es jetzt heute ist, was auch nochmal was ganz anderes ist als damals. Ja.
Und die Verena Pauster ist ja heute jetzt nicht mehr bei euch.
Und genau das, was du beschrieben hast, dieser Moment, wo man merkt, ich glaube, jetzt habe ich hier alles gemacht und für mich ist jetzt Zeit, was Neues zu machen, den hatte halt Verena vor 3, 2,5 Jahren. Und was dann Frank und mir, also wir sind ja die beiden Geschäftsführer jetzt im Moment, Frank war der CTO bei Fox & Sheep, die Möglichkeit gegeben hat, die Firma damals von Haber zurückzukaufen. In dem Moment, als Verena gegangen ist, hat uns sehr, sehr viele neue Freiheiten gebracht. Und Verena konnte sich in neue Aufgaben stürzen.
Ja, ich glaube, die sucht jetzt eher so ihre Wege, ne, in die Politik, wie sie da digitale Bildung für Kinder voranbringen kann. Nicht nur über die unternehmerische Seite, sondern... ja, tatsächlich auch so auf politischer Schiene. Ich hatte letztes Jahr mal einen ganz spannenden Talk mit ihr. Wir haben uns mal so eine Stunde zusammengesetzt und haben über unser Business gesprochen und über ihre neuen Wege. Es war wirklich spannend und vor allen Dingen sehr nett, muss ich sagen.
Ja, total. Also wenn man die Möglichkeit hat, sich mit ihr auszutauschen, sollte man das.
Ja, das habe ich auch gedacht.
Danach geht man halt raus und denkt so, ja, jetzt Weltherrschaft.
Genau, das ist echt schön, genau. Und sag mal, haben eure Apps dann heute auch einen Bildungsauftrag? Weil Verenas Aufgabe, habe ich ja gerade schon gesagt, ist ja ein selbstgegebener Bildungsauftrag für die digitale Welt. Sie sagt, die Welt für Kinder muss besser werden. Ja, und ist das was, was von Anfang an auf ihren Fahnen stand und was ihr jetzt auch so weiterverfolgt?
Also wir haben uns nie auf die Fahnen geschrieben, edukative Apps zu machen. Aber es gibt immer so kleine Elemente in den Apps drin. Und ich bin auch fest der Überzeugung, dass eigentlich im Grunde jedes Spiel in einer gewissen Form edukativ für Kinder ist, weil es ja immer ein Set an Regeln ist, was Kinder erlernen müssen. Abhängigkeiten und solche Dinge. Also ich finde, da ist immer ganz viel drin, was jetzt nicht, was wir den Eltern nicht um die Ohren hauen. Also das ist die Mathe-App. Wenn du das mit deinen Kindern spielst, in der Grundschule, in der Vorschule schon, dann wird es ein Mathe-Genie in der ersten Klasse. Also das ist, das ist nicht, was wir machen wollen. Und ich glaube, das ist es auch eigentlich nicht, was es braucht. Ich glaube, hier müssen wir noch sagen, dass ja das relativ schnell, also wir haben ja damals aus der aus Fox & Sheep eine Tochtergesellschaft rausgegründet, die Haber Digitalwerkstätten waren das. Also wir waren ja quasi bis vor 2 Jahren, als Frank und ich Fox & Sheep übernommen haben, waren wir ja 2 Firmen unter einem Dach. Und da waren wir auch sehr involviert in der Entwicklung der Digitalwerkstatt. Natürlich, das war so wirklich Verenas Baby. Ja. Und als das dann losging, haben wir uns viel mehr auf die App-Sparte konzentriert. Aber zum Beispiel, was die ganzen kreativen Dinge angeht, war Fox & Sheep eigentlich immer involviert. Wir haben auch für die Digitalwerkstätten zum Beispiel Apps entwickelt, die dort dann halt in den Kursen und auch an Schulen, die waren wirklich darauf abgezielt, an Schulen auch einsetzbar zu sein.
Ah ja, okay.
Gleichzeitig haben wir bei Fox & Sheep, aber das war auch, was ich zu eingangs kurz sagte, halt immer geguckt, was ist denn aber Kreatives, was man mit den Apps machen kann. Also das fanden wir spannend. Also klar, es gibt bestimmt ganz viele gute Apps, mit denen Kinder irgendwie auch Mathe lernen können, aber immer dieses, für uns war wichtig, wie können wir denn den Kindern erklären, dass so ein iPhone oder Samsung oder was, ohne jetzt habe ich es auch gesagt, ein Smartphone, das sieht neutral, oder ein Tablet halt nicht einfach, wie es viele Eltern sehen, einen Gameboy mit einer Telefonfunktion ist, sondern dass es ja wirklich Hochleistungsgeräte sind, mit denen man sich wirklich kreativ austoben kann. Also wie schaffen wir es, dass die Kinder eigentlich von Konsumenten und Konsumentinnen in der digitalen Welt zu kreativ Schaffenden werden? Und ich finde, und das ist tatsächlich was, was wir auf unsere Fahne geschrieben haben und was auch immer noch ganz groß draufsteht. Und ich bin auch total happy, dass jetzt, dass dieses Jahr zu dem Thema noch 3 Apps rauskommen werden. Und da muss man aber auch ganz ehrlich sagen, wir wissen aber auch, dass das die Apps sind, die am schwierigsten zu vermarkten sind. Also Kreativ-Apps, das ist einfach was, da müssen oft Eltern mit dabei sein. Ja. Da ist es nicht so, ich gebe das jetzt meinen Kindern und das ist ruhig gestellt. Man muss da mit dem Kind in Austausch gehen und das ist auch wichtig und hoffen, dass wir das erreichen. Aber das ist auch der Grund, warum wir jetzt auch nie sagen könnten, wisst ihr was, wir machen jetzt nur noch Kreativ-Apps.
Ja, klar, verstehe ich, ja. Ja, ich glaube, man braucht tatsächlich beides so im Sortiment. Ne? Man braucht sowas, was einfach so ein Selbstläufer ist. Und man braucht etwas, was halt den größten Anspruch hat und womit man auch ein bisschen, ja, ehrlich gesagt, die Welt revolutionieren kann. Und ich glaube echt, wenn man die Eltern, die eben nicht als Digital Natives auch aufgewachsen sind, wirklich daran führen kann, dass ein Smartphone wirklich ein kreatives Tool sein kann, womit die Kinder was lernen, ja, ich glaube, dann hat man es geschafft. Und da gibt es noch so viel Arbeit zu tun. Aber wenn man das geschafft hat, ist es einfach großartig.
Ja, da gibt es nicht viel zuzufügen. Das ist gut zusammengefasst.
Genau. Wie habt ihr denn so den Weg in die Sichtbarkeit geschafft? Also war die Sichtbarkeit jetzt von Anfang an da, weil ihr mit Verena gearbeitet habt und sie vielleicht schon eine bekannte Unternehmerpersönlichkeit war? Oder kam das durch viele positive Feedbacks im App Store? Was war so der Moment einfach, wo ihr gesagt habt, okay, ja, jetzt werden wir gesehen, jetzt haben wir ein funktionierendes Geschäftsmodell. Das ist ja nicht so einfach am Anfang.
Ja, also ich glaube, der erste richtig smarte Move, und das hat Verena schon gemacht, bevor ich kam, war, also erstmal war sie sehr, sehr rechtzeitig am Markt. Mhm. Es gab gar nicht viele gute Kinder-App-Studios zu dieser Zeit. Also gleich von Anfang an zu sagen, wir arbeiten mit den besten Illustratorinnen und Illustratoren zusammen, die wir finden, und den besten Animatoren und Animatorinnen. Das war einfach richtig gut, weil ich meine, wir haben eine App, die ist jetzt 10 Jahre alt und die läuft immer noch. Das ist halt, das können die wenigsten behaupten. Ja, das stimmt. Also die wurde einfach damals in einem guten, zeitlosen, qualitativ hochwertigen Design aufgesetzt. War dann, glaube ich, die erste Kinder-App damals, die den App of the Year von Apple gewonnen hat. Ja. Und da hat man natürlich gleich erstmal eine Sichtbarkeit. Und dadurch, dass wir jetzt auch so lange dabei sind, haben wir auch einfach mittlerweile, bei was stehen wir jetzt? Ich glaube, bei 40 Millionen Downloads weltweit. Ja. Und das ist der zweite Punkt, weltweit, also von vornherein auf die Lokalisierung gegangen, weil natürlich Kinder-Apps sind ein Nischenmarkt im Vergleich zu wo ich zum Beispiel vorher herkam mit den Casual Games. Und da wäre der deutsche Markt auch einfach viel zu klein. Ja. Ich meine, wenn du selbst dich also für digitale Dinge begeistert, weißt du ja auch, wie die Rezeption der Eltern in Deutschland noch ist. Also da machen sich auch meine ganzen Kollegen und Kolleginnen aus dem Ausland immer drüber lustig, die Deutschen mit ihrer Datensicherheit. Also das nimmt ja wirklich teilweise absurde Züge an. Also selbst wir sind ja mittlerweile, wir tracken absolut nichts. Alle Apps kannst du offline spielen. Es gibt eigentlich nichts Sichereres, was du deinem Kind geben kannst. Und trotzdem müssen wir uns permanent rechtfertigen, erklären, dass wir nicht die Bösen sind, dass wir keine Datensammler sind und so weiter und so fort. Genau, also der deutsche Markt ist schwierig und der deutsche Markt wäre einfach viel zu viel.
Ja, das heißt, ihr macht von Anfang an alle Apps mehrsprachig? Oder was heißt es, dass ihr von Anfang an international...
Alle Apps wurden in 13 verschiedenen Sprachen lokalisiert und das wird auch über die Jahre immer angepasst. Also was sind spannende Märkte, was macht Sinn? Also was wir im Moment machen, wo ich auch mich unglaublich darüber freue, ist, dass wir jetzt endlich unsere Apps anfangen, auf Arabisch rauszubringen. Was halt auch einfach ein Painpoint ist, ne? Weil du kannst nicht mal eben überprüfen, also für Französisch, Italienisch, Spanisch und so, da kannst du immer noch so ein bisschen so, ja, das wird schon passen. Arabisch ist, finde ich, auch noch mal viel aufwendiger als zum Beispiel, als wir Koreanisch und sowas gemacht haben, weil es gibt diese verschiedenen Schreibweisen, es gibt diese ganzen verschiedenen Dialekte.
Absolut, ja.
Jeden, den wir nach Feedback fragen, gibt uns ein anderes Feedback und sagt, ja, das würde ich anders sagen, das würde ich anders sagen. Und dann am Ende kommst du zu dem Punkt, ah ja, und dann ist ja auch noch alles quasi falsch.
Ja, dann ist es alles rechtssinnig und alle Seiten sehen komplett anders aus. Ich habe ja mehrere Jahre in der arabischen Welt gearbeitet, mit Marokko, Tunesien, und ja, es gibt halt nicht das Arabisch, und ich habe für die auch immer Webseiten gemacht mit arabischen Texten. Und das war einfach, ja, es sah halt auch einfach mal komplett anders aus als die französische und die englische Variante. Und das Total. War eine große Herausforderung, ja. Und vor allen Dingen, wie du sagst, wenn man das nicht selber komplett überprüfen konnte, selbst wenn man ein paar Wörter Arabisch kann, ist ja dieser Spielesprech dann auch wieder so total spezifisch.
Ja, genau. Und dann hat jetzt der Sprecher oder die Sprecherin die richtige Tonalität drauf. Ne, weil, also was sind da so die Geflogenheiten und so. Also das war jetzt auf jeden Fall die letzten Monate super spannend für uns. Macht auch mega viel Spaß. Also ich sitze dann manchmal da und höre mir dann halt einfach so an, wie jemand auf Arabisch eine Geschichte vorliest. Und ich finde es total spannend und es klingt total nett und die Stimme ist so toll und so. Ach, ich verstehe kein Wort. Er könnte mir auch eine Anleitung vom Rasenmäher vorlesen. Genau, und ich glaube, das war so der zweite Punkt, den auch damals viele nicht gesehen haben. Ne, die dann oft auch gesagt haben, so, ja, aber ist das nicht voll größenwahnsinnig, jetzt als eine deutsche Firma zu sagen, wir machen das in der ganzen Welt. Aber ich glaube, was man nicht vergessen darf, es war ja auch noch nie so einfach, selbst als Publisher aufzutreten und ein Produkt mit nur einem Klick quasi in die ganze Welt rauszuspielen, wie im App Store. Ja. Und wenn man diese Chance nicht genutzt hat, dann war der Anfang schwierig. Und das war einfach ein sehr, sehr schlauer Start. Genau. Und das haben wir einfach über die Jahre immer weiter ausgebaut, immer mehr perfektioniert. Wir haben jetzt mittlerweile ein super Setup für Sprachaufnahmen in diversen verschiedenen Sprachen. Ein riesen Netzwerk an Sprechern und Sprecherinnen.
Ja, super.
Und so, genau. Und das macht das alles immer einfacher und
ja. Aber das heißt, das Budget ist auch immer so weiter gewachsen, dass ihr immer mehr Leute dafür beauftragen konntet, weil es ist ja durchaus ein großer Kostenfaktor, den man hat.
Ja, ich meine, das ist immer, genau, man muss halt immer gut haushalten. Das kommt halt mit einher. Also ich glaube einfach, die Gesamtkosten der Apps haben wir einfach mittlerweile geschafft, also die Produktionskosten runterzufahren. Ja, also einfach dadurch, dass wir muss ich auch wieder sagen, durch die VUGA-Schule gegangen sind, sind wir sehr effizient beim Code schreiben, beim die Apps modular aufbauen, zu schauen, was kann man smart wieder benutzen, eine gute Architektur zu haben und sowas. Also Dinge, die sind initial erstmal viel Arbeit aufzusetzen, aber erleichtern uns jetzt das Leben ungemein. Ja. Und ich glaube, dadurch konnten wir halt zum Beispiel die Gesamtproduktionskosten der Apps senken, um dann aber wieder mehr Budget frei zu haben für andere Dinge, die wir halt wichtig finden, wie zum Beispiel eine gute arabische Sprache.
Ja, ja, sehr schön. Und ihr arbeitet ja außerdem auch noch mit B2B-Partnern, oder? Mit den großen Verlagshäusern wie Oettinger Verlag und so weiter. Ist das so eine Säule, die euch trägt?
Das machen wir tatsächlich, weil es uns Spaß
ja?
macht.
Ja, ah ja, total. Ja, ist auch gut. Und vielleicht ist es auch ein Multiplikator, oder?
Genau, also eigentlich alles, was wir neu angehen, verfolgt eigentlich eine Multiplattform-Strategie, ja. Weil uns relativ schnell dann vor ein paar Jahren aufgefallen ist, wow, wir haben unfassbar viele Downloads auf der ganzen Welt und wir haben unglaublich viel Content. Also du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viel Illustration und Animation und Geschichte in diesen ganzen Apps drinstecken. Und dann natürlich die Frage ist, was können wir denn damit noch machen? Weil ich meine, wir haben ein Premium-Modell, das heißt, du bezahlst initial einen relativ niedrigen Betrag, muss man auch mal sagen, und hast dann diese App werbefrei auf deinem Telefon für immer. Du kannst relativ gut ausrechnen, okay, wenn wir jetzt einen Power-User haben, der totally in love ist mit allem, was wir machen, dann ist das der allerhöchste Betrag, den er bei uns lassen kann. Und das ist dann so gut alles läuft, eigentlich schon sehr ernüchternd.
Ja, ich finde ehrlich gesagt auch, dass ein großes Problem von Apps generell ist, dass die Leute immer meinen, digitale Produkte oder Apps im Speziellen müssten umsonst sein, was sich mir überhaupt nicht erschließt. Also gerade wenn man so App-Bewertungen liest, dann schreiben die Leute, warum kostet das jetzt 2,99 €? Wo man sich denkt, ja, warum sollte es umsonst sein? Also es gibt ja schon große Firmen, die auch Apps umsonst rausgeben, einfach um sich selbst dadurch zu promoten. Also die Apps haben gar nicht die müssen sich gar nicht verkaufen, weil das Unternehmen selbst woanders her Geld einnimmt, ja. Aber die meisten Spieleentwickler oder überhaupt generell App-Entwickler, die das einfach kostenlos in App Store stellen, die werden auch einfach niemals was daran verdienen, weil sie es nie schaffen, irgendwann diese kostenfreie Apps zu einem Paying-Modell zu konverten. Also das sind so meine Erfahrungen. Und ja, ich frage mich, woher kommt das so, dass viele Leute immer meinen, App dürfte nichts bis nur wenig kosten?
Naja, also ich komme ja aus dem Free-to-Play-Bereich. Ja. Wir haben uns diese Monster ja quasi selbst herangezüchtet.
Warum? Da steckt so viel Arbeit drin, so viel Mehrwert.
Ja, aber ich meine, als dieses ganze Facebook-Ding losging, also damals, also das war ja quasi so der Anstoß für dieses ganze Free-to-Play-Modell, weil es gab ja keinen Store, über den du ein Spiel initial kaufen konntest. Ja. Das war ja alles umsonst und hat sich über In-App-Purchases finanziert und funktioniert, weil du da diese unglaubliche Masse an Usern hast. Und wenn du dann halt Millionen von Usern auf deinem Spiel hast und hast halt so 5% Power-User, ja, aus dieser Masse heraus, die dann halt regelmäßig ihre Microtransactions von 99 Cent 1,99 machen, dann ist es halt ein Mega-Modell.
Ja, es funktioniert durch die Masse dann, ja.
Genau, und damals war es halt noch einfacher, auch Sichtbarkeit zu erlangen. Ne? Mittlerweile, ich habe es kurz vorhin erwähnt, wie viele Apps mittlerweile da sind. Ne? Wenn du da halt nicht Supercell bist oder King oder was weiß ich oder Fortnite, wie kriegst du diese Sichtbarkeit überhaupt hin? Und wir kriegen ja auch diese Reviews. Und ich vergleiche das immer mit diesen Zeitungen, Bussibär-Zeitungen, also die gibt es ja von allem, Peppa Pig, alles Mögliche, ne? Ohne die jetzt bashen zu wollen, die haben auch in irgendeiner Form ihre Daseinsberechtigung, aber um es mal ganz trocken und nüchtern zu betrachten, die Kinder quengeln im Auto, wir fahren in Urlaub, wir halten an der Tanke an und da steht so ein Ding, das kostet 4,99 €. Ich weiß, bis wir ankommen, ist das relativ günstig produzierte Papier zerfleddert und das meistens Plastikspielzeug in Plastik nochmal eingepackt, was da drin ist, macht 5 Minuten Spaß, ist dann kaputt und dann gibt es Tränen. Trotzdem machen wir es und wir hinterfragen es gar nicht. Wir geben halt diese 4,99 € aus.
Ja, das ist genau das, was ich meine. So physikalische Produkte werden viel einfacher gekauft. Bei Apps wird 5-mal drüber nachgedacht.
Genau, und diese Wertigkeit Also, dass man etwas Digitalem eine Wertigkeit beimisst. Ne, dieses, natürlich, du besitzt das ja auch, es ist halt da auf deinem Telefon drauf. Und da hat ein Artist dran gearbeitet, der jahrelang für Disney gearbeitet hat. Da hat ein Animator dran gearbeitet, der halt auch für die BBC den Gruffalo animiert. Ja. Da ist halt, ne, das läuft auf 600, 700 verschiedenen Geräten problemfrei und du kannst es in 13 Sprachen inklusive Voiceovers benutzen und es kostet 2,99 Euro.
Ja, genau, das meine ich.
Und du liest dir. Und wenn du dir das dann vorstellst, stell dir vor, Leute gehen in die Tanke rein, nehmen sich so ein Heftchen und suchen dann erstmal die Sternebewertung. Ja. Und halten die dann nebeneinander. Okay, jetzt habe ich hier das Lego Ninjago Magazin und hier habe ich das Pepper. Was kriege ich denn hier und was kriege ich denn hier? Und was schreibt denn eigentlich Random Mama XY hier dazu, die nur einen Stern vergeben hat und so? So, das ist halt, ja, das ist total verrückt und absurd. Und gleichzeitig auch, wie sind wir wieder bei diesem Datenthema, obwohl das eigentlich immer als so wichtig angesehen wird, darfst du dir ja auch nichts vormachen. In dem Moment, also die meisten Apps sind tatsächlich nicht umsonst. Du bezahlst ja permanent damit, dass du deine Daten freigibst.
Ja, genau. Aber das wird oft nicht gegeneinander aufgewogen. Ja, genau.
Genau, aber was da halt mit deinen Daten für generiert wird, ist halt unglaublich. Und was du alles preisgibst teilweise, so lalalala. Ja. Also ich sehe es ja auch immer wieder, wenn ich jetzt bei meiner Tochter in der Schule bin und es gibt dann Elternabende, also was es für absurde Diskussionen gibt über, also ich weiß noch, einmal bin ich fast vom Stuhl gefallen, als es darum ging, okay, es wäre total gut, wenn wir so einen Elternchat hätten, WhatsApp, weil wir haben halt hier, weil wir haben auch geflüchtete Kinder hier und mit den Handyverträgen, die die Eltern haben, eigentlich das Sinnvollste ist da halt WhatsApp. Ja. So könnte man jetzt sagen, so, ey, wisst ihr was, ich bin bei Facebook, Instagram, bla bla bla, ich poste ständig, wo ich im Urlaub bin und sowas, rund um die Uhr. Das wäre jetzt okay, auch wenn ich nicht hundertprozentig damit fein bin, was WhatsApp da macht.
Ja.
So, ja. Plötzlich bin ich in der Diskussion, ach übrigens, ich kenne jemanden, der macht auch so IT, ich frage den mal, ob der uns eine sichere Chat-Software fürs Smartphone baut. Und ich denke so, fucking kidding me, ja. Und dann kommt meine Tochter heim und sagt, ja, die sind alle bei TikTok.
Tja.
Und ich denke so, okay.
Erzähl das mal beim Elternabend.
Da war sie halt 9, weißt du? Und ich versuche dann auch immer, in den Momenten denke ich so, okay, das ist ja irgendwie mein Job und ich weiß da viel und ich kann es Leuten nicht vorwerfen, dass sie das nicht wissen. Und dann denke ich immer so, okay, ich versuche so ganz nett und charmant so ein bisschen Aufklärungsarbeit und so ein zu leisten und so, merke aber einfach so, die haben überhaupt keinen Bock, sich damit auseinanderzusetzen.
Ja, das finde ich manchmal so ein bisschen schade, dass gerade so in diesem digitalen Feld Eltern ja fast so ein bisschen beratungsresistent sind, weil sie irgendwie keine Lust haben, sich damit zu beschäftigen.
Total, total. Und dann steht so ein Zweitklässler neben mir, ich stehe vor der Schule und dann sagt er so zu seinem Freund so, ey, ich habe am Wochenende die ganze Zeit Red Dead Redemption 2 gezockt. Und ich weiß noch, damals dachte ich so, ey krass, da habe ich gestern gerade, das kam erst raus, ich habe gestern das Review gelesen, dass das ungefähr das blutigste Spiel ist, was jemals produziert wurde. Ja. Und ich denke mir so, weißt du, da wird 100-mal überlegt, was gebe ich meinem Kind zu essen? Also das sind ja alles berechtigte Überlegungen und gute. Was gebe ich meinem Kind zu essen? Was kriegt mein Kind für Bücher? Mit was für Spielzeugen spielt das und so weiter? Und welche Brettspiele kaufen wir? So, aber dann so, ja, hier ist das digitale Machen.
Ja, ja, genau.
Also ich meine, wenn du die Eltern fragst, was gucken denn deine Kinder auf YouTube oder Netflix? Ja, keine Ahnung. Oder sie wissen dann den Namen von der Show und wissen auch nicht, um was es geht.
Ja, interessant.
Und ich glaube, das ist auch ein bisschen traurig, weil ich meine, es gibt so super coole Inhalte. Ja. Die man mit den Kindern, Fernsehen ist nicht immer böse. Es gibt gute Inhalte und es ist cool, mit der Familie das zusammenzuschauen und Apps zusammenzuspielen und sich darüber auszutauschen und sich gegenseitig irgendwie neue Dinge beizubringen.
Ja.
Also ich habe das ja schon zu Eingangs auch gesagt, dass ich zu Nickelodeon kam und das war Avatar, Last Airbender kam da gerade raus. Und ich habe vor 2 Jahren angefangen, als meine Tochter dann alt genug war, mit ihr jeden Sonntag eine Folge zu gucken. Und das Coole ist, weil diese Serie, die wird immer komplexer, und die wächst quasi mit dem Kind mit.
Ah ja, okay.
Also würde sie das halt binge-watchen, würde sie das am Ende, hätte sie wirklich Schwierigkeiten. Ah, ja. Ne? Aber so war die Entwicklung total gut. Und über diese Serie konnte ich halt mit ihr ins Gespräch gehen über das ganze Geflüchteten-Thema, über Krieg auf der Welt, weil das halt da behandelt wird. Ne? Und manchmal auch einfach über relativ simple Themen im Vergleich, den Freundschaft und so. Ja. Ne? Aber du hattest ja plötzlich so einen coolen Aufhänger, das dem Kind zu erklären in einer Art und Weise, dass es das auch versteht. Und das hat halt meiner Tochter voll geholfen und es hat mir voll geholfen, weil das Gespräch das einfach voll total vereinfacht hat, über schwierige Themen zu sprechen. Und ich glaube, das findet einfach viel zu selten statt. Also die kompletten digitalen Inhalte werden halt extrem oft einfach dafür benutzt, Kinder ruhig zu stellen. Und das ist das Dilemma, in dem wir permanent sind. Genau, und das ist das Dilemma, in dem wir die ganze Zeit sind, weil wir produzieren die, aber überhaupt nicht mit der Intention, dass es so genutzt wird.
Ja, klar. Ja, ich finde es ganz spannend, was ich jetzt gerade dieser Bogen wieder spannt zum Beginn unseres Gespräches, wo wir darüber gesprochen haben, wie kann man eigentlich Kindern oder halt auch Eltern aufzeigen, welchen Mehrwert Smartphones haben oder Medien allgemein, Fernsehen gehört ja auch dazu, und eben nicht immer dazu benutzt werden müssen, um, ja, wie du sagst, Kinder ruhig zu stellen, um selbst mal schnell was zu arbeiten. Weil daher kommt ja auch dieses Negative, dass Eltern es genau dafür nutzen, aber gleichzeitig auch ein schlechtes Gewissen haben, weil sie denken, oh, jetzt lasse ich da mein Kind spielen und weiß gar nicht genau, was es da eigentlich für Input bekommt. Und das kann man total ändern, indem man gemeinsam Medienzeit mit seinen Kindern macht, diese bewusst nutzt mit guten Inhalten, wie du sagst, und dann entweder ja, den neuen Creative erzieht oder halt über Flüchtlingsthemen spricht oder überlegt, was bedeutet eigentlich Freundschaft.
Genau. Und gleichzeitig, weil wir gerade auch das, also nochmal diese Wertigkeit vom Digitalen besprochen haben und du sagst, so, es gibt halt einfach so viele Firmen, die Apps als Marketing-Tool nutzen und dann gibt es die umsonst und so. Gleichzeitig würdest du ja aber zu deinem Kind, wenn das Kind nach Hause kommt und sagt, du, ich muss eine Buchvorstellung machen, würdest du ja auch nicht sagen, so, ey, hier, beim Rewe gab es doch so ein Werbegeschenk mit so einer Leseprobe, so nimm doch das. Ja. Das klingt so absurd, dass man das macht, aber ich meine, im Grunde ist es genau das
Gleiche.
Absolut,
man muss es übertragen, ja.
Ja, das ist unser täglicher kleiner Kampf, den wir so haben, aber ich meine, es wäre jetzt auch zu einfach zu sagen, ja komm, dann geben wir auf. Also ich finde es auch spannend und es macht uns auch einfach Spaß. Und
von dem her habt ihr ja schon eigentlich auch einen Bildungsauftrag, aber eben nicht nur für Kinder, um Kindern Inhalte zu vermitteln, sondern das ist eigentlich ein Bildungsauftrag an die Gesellschaften, sich mit dem digitalen Medium als solches auseinanderzusetzen und das Gute daran zu finden. Hast du denn...
Ja, das hast du schön
verstanden. Danke. Hast du denn selber Lieblings-App, mit denen du dich jetzt privat oder beruflich organisierst, jetzt fernab von Spielen?
Du meinst so quasi im Beruf?
Ja, ob du irgendwie nützt also du irgendwie Rescue-Time oder keine Ahnung, was auch immer, um dich zu organisieren oder deine Zeit zu tracken oder sowas? Oder bist du da der Creative, der so durch seinen Tag floatet und mal dies und mal das macht?
Nee, wird sich auch oft drüber lustig gemacht bei mir, wenn ich auch auf Konferenzen und so spreche, dass ich benutze noch sehr viel analoge Dinge. Ne, also ohne meine 100 Notebooks gehe ich eigentlich nirgendwo hin, so die brauche ich. Ich habe auch im Büro bestehe ich immer darauf, dass es also den Jahresplan als analog-haptisches
Plakat.
Plakat im Büro hängt und da habe ich dann alle meine Sachen und ich habe so einen mit Punkten, ich liebe diesen Punktekalender.
Ah, den kenne ich, ja.
Ne, und klebe dann da überall meine Punkte hin und dann schneide ich Sterne aus für Release und klebe das so alles so voll und so. Das hilft mir total. Und klar, also wir benutzen total viele digitale Tools, die uns das Leben jetzt vor allem in den letzten 2,5 Jahren Remote Work, also permanent Remote Work erleichtern. Aber ich muss auch sagen, bei mir hat sich da auch so eine Müdigkeit mittlerweile eingestellt. Genau, aber tatsächlich habe ich keine Zeit-Tracker oder sowas. Okay. Also bei bestimmten Projekten tracken wir die Zeit einfach, um Learnings für uns rauszuziehen. Ne, dass wir quasi bei späteren Entscheidungen das nicht so ein bisschen Fantasy ist, weil natürlich die Wahrnehmung von wie lange was gedauert hat und wie lange es dann tatsächlich gedauert ist, dann oft schon sehr driftet. Ja. Aber das entscheiden wir manchmal von Projekt zu Projekt spontan, dass wir das machen. Meine Frau benutzt jetzt wieder den Schrittzähler auf dem Handy und versucht mich da jeden Tag zu betteln. Aber da ich es total oft liegen lasse, mache ich nicht so richtig mit. Und ich bin ja auch der im Moment oft zu Hause ist. Also deswegen macht es das eh schwer. Es ist ein unfaires.
Ja, das stimmt natürlich.
Genau, ich habe Zeiten, da benutze ich total viel. Ich habe Zeiten, da benutze ich total wenig. Tatsächlich, was ich am meisten benutze, ist meine Scan-App.
Scan-App, okay.
Seit ich zu Hause bin, benutze ich extrem viel meine Scan-App.
Ja, stimmt. Ich finde, das war immer wirklich so eine Innovation, fand ich. Das nutze ich tatsächlich auch selber viel. das ist echt so ein Bereich, wo ich sage, okay, da ist es alles auch einfacher geworden durch Apps, muss ich sagen. Früher hatte man ja wirklich noch da so einen Scanner stehen und ja, jetzt wurde es.
Genau, ansonsten habe ich das Gefühl, das Homeoffice hat mich eigentlich viel aufgeräumter, also gezwungen, aufgeräumter und zu sein, und ich bin viel analoger geworden. Mhm, okay. Ne? Also zum Beispiel, ich habe unfassbar viele Schallplatten gekauft.
Ah, hey, vielleicht unsere.
Weil ich jetzt,
wir haben ganz viele verkauft.
Habt ihr eine Schallplatte?
Ja.
Echt? Habt ihr Schallplatten? Ihr macht Schallplatten?
Nee, wir machen nicht Schallplatten, aber mein Mann hat früher als DJ aufgelegt und hat hunderte von Platten. Und jetzt hat er sich überlegt, dass er ja das einfach nicht mehr so nutzen wird wie früher und hat schon ganz viele verkauft und ist immer noch dabei. Und das ist ganz erstaunlich, wie gut das läuft. Aber vielleicht genau durch Leute wie dich.
Du kannst mir gerne seine Liste.
Ja, das mache ich.
Nee, ich muss auch, genau, weil ich habe mir dann hier so, ich habe mir dann einfach, ich habe ja immer so Zeiteinheiten, in denen halt die Kinder irgendwie beschäftigt sind oder doch tatsächlich mal kurz in der Schule sind und so. Und dann ist es so ein Prozedere geworden. Ich gehe dann so in mein Minibüro, das kann ich halt mittlerweile auch kaum noch sehen, ne? Weil, und da habe ich mir so mein Schallplattenregal gebaut und dann lege ich mir so eine Platte auf und die läuft halt einfach durch. Und in der Zeit kann ich kontrolliert arbeiten. So, das hilft mir viel mehr als zum Beispiel bei Spotify. Oder
ja,
so.
Verstehe.
Ich habe auch, genau, meine Zettelwirtschaft ist viel mehr geworden. Ich mache viel, viel mehr wieder auf Papier. Also zum Beispiel Konzepte habe ich mir jetzt angewöhnt. Die habe ich früher auch, da hatte ich auch diverse Tools, um Konzepte zu machen und Wireframes und sowas. Mittlerweile male ich die in meinem Buch, scanne die ab und schicke die an alle. Ja. Und alle sind total fein damit. Und ich spare extrem viel Zeit. Ja. Es hat sich eher in die andere Richtung.
Interessant, ja. Aber ich benutze tatsächlich auch beides. Also sowohl digitale Produkte als auch einfach Stift und Papier. Wenn ich mir am Telefon kurz was notiere, dann habe ich da meinen Blog liegen und der wird immer runtergeschrieben, wenn das Blatt voll ist und ich alles durchgestrichen habe, schmeiße ich ihn weg und dann kommt die nächste Seite. Und wir nutzen jetzt für unsere eigene Projektplanung im Startup auch natürlich Jira und so weiter. Aber ich brauche tatsächlich beides. Also mir fällt es irgendwie einfacher, mit Stift und Papier so kurze, aktuelle To-Dos festzuhalten, als das mit To-Doist zu machen oder anderen Apps, die eigentlich viel aufgeräumter sind und ja auch alles archivieren würden. Aber irgendwie mag ich das auch dann, wenn die Aufgabe fertig ist, das Blatt zusammenzuknüllen und einfach wegzuschmeißen.
Ja, voll. Und bei mir wurde das auch einfach, das Digitale, das war zu viel Neues irgendwann. Mm. Also wir haben gleichzeitig verschiedene App-Projekte laufen, verschiedene Hörspielprojekte, die TV-Projekte und die Buchprojekte. Mm-hmm. Und dann haben wir ja auch immer mal wieder Agenturprojekte, die reinkommen. Ja. Also es ist schon ein Haufen und jedes von denen hat halt ein Trello-Board.
Ja.
Und wird dann halt irgendwie vollgeballert und so. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, so, okay, wenn das also ich will auch gar nicht die anderen mit meinem Kram dann auch noch belasten. Also wenn ich merke, da sind auch irgendwie keine, was sind das, Touchpoints? Jetzt rede ich auch wieder in so einem
Marketing-Sprech. Okay.
Genau, wenn es da gibt, da sind keine Touchpoints da oder so, dann löse ich das zu Hause schnell auf meinem Zettel.
Ja, ist doch okay.
Und früher hätte ich das wahrscheinlich anders
gemacht. Ja, früher vor Corona, das ist jetzt immer so die neue Zeitrechnung, ne? Was war vor, was
genau,
ist nach Corona?
Genau, früher vor Corona.
Oder nach Corona sind
früher
wir noch nicht.
Corona.
Ja, früher von Corona. Okay, genau. Sag mir nochmal zum Abschluss, was war denn dein letzter Yay-Moment, privat oder beruflich?
Oh, da gab es tatsächlich ein paar. Darf ich kurz
überlegen? Ja, klar.
Also beruflich war es der Moment, als wir gemerkt haben, eher durch einen Zufall, wie gut es eigentlich funktioniert, eine animierte Serie in der Game Engine zu machen.
Ah, ja.
Das war eigentlich nur so ein kurzer Test und dann war das genau das. Wir waren kurz zusammen und dann ist eins zum anderen gekommen und dann kamen so alle Ideen rein und dann plötzlich so, ah krass, das bedeutet ja, wir können selbst ohne jegliche Hilfe von außen eine eigene TV-Show in der Game Engine machen mit unserer Animationssoftware und gleichzeitig dann auch unsere Localization-Tools wieder benutzen, um die in verschiedenen Sprachen zu haben und so. Und das war wirklich so voll der Happiness-Moment, weil halt diese TV-Projekte, die laufen schon so ewig. Ja. Ne? Also wir haben die angestoßen vor 3 Jahren und da sind wir natürlich, weil du ja auch gefragt hast, mit den Publishing-Häusern und so, und ne, da gibt es ja auch die Leute dann im TV-Bereich, mit denen man da arbeitet und so. Und da ticken die Uhren ganz anders, das sind ganz andere Abläufe und die machen uns, als die aus der Softwareentwicklung kommen, vollkommen wahnsinnig.
Weil ihr viel schneller und agiler seid.
Genau, wir sind halt sehr, sehr schnell und so. Und ich hätte vor 3 Jahren nie gedacht, dass ich jetzt immer noch über ein Thema spreche, aber noch keinen Strich gemacht wurde, noch keine Animation gemacht wurde. Aha. Weißt du? Das ist halt so, und dann sagen alle immer noch, Timo, du musst mal, entspann dich mal, das geht echt noch, also für TV-Verhältnisse schnell bei euch. Und dann war das auch dieser Moment, wo ich gedacht habe, so, okay, von Anfang an haben wir eigentlich immer alles hinterfragt, ist das der richtige Weg oder sollten wir es nicht lieber selbst machen? Also wie diese Lokalisierung und so weiter und so fort. Und das war der Moment, wo wir wieder gemerkt haben, nee, wir müssen viel mehr hinterfragen. So, ja, es gibt diesen klassischen Approach, wie man das im Fernsehen macht und wie man das bei Büchern macht und so weiter. Aber ist es so, wie wir das machen würden, wenn wir es machen könnten, wie wir wollten? Und das hat jetzt eigentlich, das hat bei allen im Team so total was ausgelöst. Und alle sind jetzt so in Aufbruchsstimmung und so. Ah ja, und dann können wir das machen, das machen, das machen, und das machen. Ja, das war einfach total gut.
Ja, schön.
Anderer Yay-Moment ist, dass wir diese Woche sind wir umgezogen in ein neues Büro. Wir haben jetzt viel mehr Platz. Wir haben total viel Licht. Und Bürosuche hat überhaupt keinen Bock gemacht, muss man einfach mal so sagen. So, das ist auch total schön und da hat man auch gemerkt, dass das Team total happy drüber ist. Also, und das ist ja auch immer schwierig, ne? Also wie ist eigentlich so das Team gerade drauf?
Ja, klar.
Ne? Das ist bei Remote total schwer zu sehen. Und jetzt waren wir einmal kurz alle das neue Büro angucken und da hast du irgendwie gesehen, dass alle total so happy sind und Bock haben, dass wir wieder zusammen da rumspinnen können.
Okay, das heißt, es ist ein Büro für die Post-Corona-Zeit dann, wo auch wirklich alle Platz hätten.
Ja, genau. Ich meine, unsere Art-Direktorin kam und die hatte schon eine komplette Google-Map gemacht mit Restaurants, die sie in der Mittagspause alle auschecken. Also, wo ich so gedacht habe, das fand ich einfach voll cool zu sehen, dass da irgendwie, dass alle noch Power haben, weil es ist wirklich anstrengend für alle und dass irgendwie alle so einen Drive haben und Bock haben, neue Sachen zu machen und dass wir auch einfach gesagt haben, ey, wir machen einfach dieses Jahr 3 Kreativ-Apps.
Ja, voll schön.
Auch wenn es vielleicht nicht die smarteste Business-Entscheidung ist, aber solange wir es uns leisten können, lasst es uns jetzt machen. Und wir wollen ja irgendwie sinnvolle Dinge.
Und wer weiß, wo es euch hinbringt, weil wenn man sinnvolle Dinge tut, hinter denen man steht, kann das Business ja auch auf ganz andere Weise boosten und euch wirklich in Standing einbringen, denn wieder für Apps, die wiederum mehr Geld einbringen, weißt du, ich meine?
Ja, total. Und private Yay-Momente, das sind so viele kleine. Ich glaube, man muss sich auch einfach so viele kleine schaffen, wenn man ständig zu Hause
absolut,
ist.
Absolut, ne? Ja, und immer aufeinander hockt. Dann vergisst man so ein bisschen, was eigentlich alles schön ist.
Genau. Genau, meine Tochter hatte ein Cello-Konzert und ich fand es total cool. Und ich meine, die ist 10 und ist jetzt schon. Und ich meine, ich habe lang Musik gemacht und ich habe das sogar was in dem Bereich studiert und so. Und ich denke jetzt schon, die ist jetzt schon eigentlich viel talentierter und smarter, als ich das je war. So. Und wenn ich dann so ihre Notenblätter sehe, die sie halt so im Schlaf lesen kann und ich muss voll einen abnehmen und kann das alles überhaupt nicht mehr. So denke ich so, wie cool ist eigentlich das? Auch, dass sie so früh irgendwie was gefunden hat, in dem sie so aufgeht.
Total, total schön.
Und ich glaube, die nächsten Yay-Momente wird es geben, wenn wir alle wieder Skateboard fahren können draußen, weil das Wetter echt gruselig
ist
und so. Und das auch immer cool ist, weil meine Kinder so Longboard-Dancing angefangen haben. Und ich meine, als ich klein war, gab es das überhaupt nicht.
Ja.
Ne? Und ich finde es halt voll abgefahren, dann zu sehen, wie sie sich so YouTube-Videos reinziehen mit Tutorials. Sie sitzen dann hier so auf der Kreuzung, gucken das so an und dann machen sie das halt nach und so. Wo man auch wieder merkt, ne, wie gut eigentlich digitaler Content sein kann.
Absolut,
ne?
das denke ich auch. Es gibt so viele neue Lernchancen. Alleine auch, weil das Wissen jetzt eine ganz andere Verbreitung findet. Und ja, wie du sagst, neue Hobbys entstehen, die man aber dann auch richtig angehen kann, indem man diese Tutorials hat. Das ist großartig.
Total. Oder an Weihnachten, meine Frau hat an Weihnachten Gravitrax bei uns in die Familie gebracht.
Das kenne ich nicht. Was ist das?
Diese Kugelbahn, dieses Kugelbahnsystem, was man.
Ah, nee, das habe ich nicht.
Okay, schau dir das an. Was halt einfach dazu geführt hat, dass wir jetzt wirklich tatsächlich alle, bis auf meine Frau, eigentlich total abnörden damit und so gigantische Bahnen zusammenbauen. Das ist auch irgendwie cool, wenn man einfach bei dieser Hülle und Fülle an Spielsachen und meine Kinder sind ja schon ein gutes Stück auseinander und haben sehr unterschiedliche Interessen teilweise, dann sowas findet, auf das irgendwie alle Bock haben und alle in verschiedenen Leveln damit spielen können und dann sowas bereichern können. Und wenn ich dann irgendwie merke, so, ah, krass, meine Tochter fängt halt eigentlich an, so quasi iterativ zu arbeiten. Ne?
Mega.
Quasi so, wie wir es im Software machen würden. Weißt du, so, sie erkennt ein Problem und dann baut sie kleine Teilabschnitte und verbindet die erst später,
Ja.
ne? Und hat dann so quasi ihre ganz kleinen Arbeitspakete und so, wo ich dann so denke, so, okay, ich will es jetzt gar nicht kaputt machen, indem ich da so Overthinking betreibe. Aber ich fand diesen Moment irgendwie cool, ne?
Mega.
Dass man in so einem jungen Alter eigentlich so ein Konzept so verstanden hat.
Ja, total beeindruckend.
Und wo ich auch immer denke, und wo ich immer denke, so, ich würde mir so wünschen, dass das Sachen sind, die in der Schule gelernt werden. Aber in der Schule wird ja genau das Gegenteil, jetzt würde ich ein Fass aufmachen,
Ja,
aber in der
das.
Schule wird dir ja eben genau nicht gelehrt, ist cool, einen Fehler zu machen, wenn du daraus das richtige Learning ziehst und dann weitermachst. Ne? Und das finde ich halt cool, dass sie das dann so spielerisch irgendwie merkt, dass das ein Ansatz sein kann, ein Problem zu lösen. Und es eben nicht darum geht, von Anfang an zu sagen, so wird meine Kugelbahn am Ende aussehen und die baue ich jetzt genau so und am Ende funktioniert es halt nicht, weil die Kugel in der Mitte liegen bleibt. So,
Ja.
ne? Und dann ist alles kaputt und alles war falsch und ich kriege meine 6. Ja.
Oh ja,
Aber das ist ein
da könnten
anderes.
wir noch mal eine ganz neue
Das
Episode zu machen. Vielleicht machen wir das einfach, weil ich glaube, wir haben eigentlich viele Themen, wo wir connecten und wo wir drüber sprechen könnten. Ja, das ist so, habe ich dir schon im Vorgespräch gesagt. Für mich ist das Thema Schule auch ein Thema, was mich sehr umtreibt. Unsere Kinder sind ja noch nicht in der Schule und ich denke echt immer ein bisschen mit Bauchschmerzen daran, was ich eigentlich total schade finde, weil ich denke, es könnte so ein positiver Ort sein. Ja, wo man, wie du sagst, iterativ lernt, wo man Experimente ausführt, wo man auch sein Selbstbewusstsein dadurch stärkt, dass man positiv lernt und eben nicht, ja, immer nur, ja, ich weiß gar nicht, wie man das so sagen soll, so in dieser einen klaren Linie lernt und Noten alles sind und so wenig Raum für Experimente ist und, ah.
Ja, ich glaube, das wär noch mal ein abendfüllendes Programm, wenn
Ja.
wir jetzt damit anfangen. Ja, klar, ich meine, ich habe Kinder in der ganzen Bandbreite vom Alter her, deswegen ist es permanent Thema. Und wenn die erste wird eingeschult, dann denkt man noch so, es geht mal voller Elan in die Schule, ne? Und denkst so, hey, ich komme doch aus dem Bereich bei der Digitalisierung, ich kann doch unterstützen und sowas,
Ja.
ne? Und dann merkt man, dann irgendwann wird der zweite eingeschult und dann merkt so, ich glaube, bis der dann rausgeht, also selbst wenn die Kleine kommt, wird es bis dahin nicht geregelt sein. Das ist
Ja.
auch so,
Schockierend und demotivierend.
ja, ist schockierend, demotivierend. Ja, wir versuchen es weiter, aber
Ja.
ja, lass es fast besser
Ja,
nicht
lass uns nicht aufmachen
aufmachen.
und lass uns genau, dass die Kinder auch nicht so spüren, weil ich sehe schon immer, dass die Kinder sich eigentlich alle auf die Schule freuen, dass sie neugierig sind, was da kommt. Und das ist ja auch total schön. Und ich hoffe einfach, dass sie das nach anderen Standards messen, als Eltern zumindest im noch jungen Grundschulalter. Ja, und da vielleicht einfach ein
Ja.
anderes Bewertungssystem haben und sagen, ja, ich finde es trotzdem irgendwie witzig, in die Schule zu gehen und einfach meine Freunde zu treffen und da einfach nicht diesen kritischen Blick haben, den wir als halbdigitale Eltern haben.
Ja, hast du schön gesagt.
Timo, ich danke dir für das tolle Gespräch. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, danke dir für die Einladung.
Sehr gerne. Ich werde alles verlinken in den Show Notes, worüber wir gesprochen haben. Werde auch nochmal recherchieren, worüber wir gerade gesprochen haben mit den Kugeln. Und genau, vielen Dank dir.
Ja, danke dir. Bleib gesund.
Das waren die Yay-Momente mit Timo Dries von Fox & Sheep, dem Digital Kids Studio. Wenn ihr mehr Episoden zu digitalen Eltern- und Kinderthemen hören möchtet, pingt mich an und folgt dem Yay-Podcast, um nichts zu verpassen. Wir hören uns in der nächsten Episode. Bleibt gesund!